Ihr hört Alex Berlin auf 91.0 Update, Neues aus Musik und Politik am heutigen Abend. Ja, meine Vorrede war vorhin bereits, es geht heute bei uns ein bisschen um Völkerverständigung und auch um ein Projekt, das momentan in Griechenland läuft vom Verein Youth for Media. Der Verein, er hat 32 Mitgliedorganisationen in über 32 Ländern und ist momentan auch unterwegs mit dem Programm Erasmus Plus, also das sich vor allem auch an die berufliche Erwachsenenbildung richtet. Und ich habe gerade jetzt die Leitung nach Kalamata probiert, habe dann auch einen Herrn, den ich jetzt gleich am anderen Ende der Leitung habe, ich habe ihn aus dem Gespräch herausgerissen, aber das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Es ist Dr. Wolfgang Ressmann, der Vorsitzende des Bundesverbandes Bürgermedien und auch, ja, er ist Leiter von OKTV Ludwigshafen, damit auch Angestellter bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, aber eben nicht nur Angestellter, denn er treibt seit 12 Jahren alles Mögliche voran, nicht nur den Fernsehsender Offener Kanal Ludwigshafen, den offenen Kanal schlechthin, sondern auch vieles andere. Und deswegen habe ich ihm seine kostbare Zeit gestohlen, gesagt, Wolfgang, du musst jetzt 10 Minuten hier zu mir in die Sendung. Wolfgang, bist du da?
Ja, natürlich, Julia.
Natürlich, super. Genau, wir wollen beim Du bleiben heute Abend.
Wir bleiben heute beim Du, weil die Hörerinnen und Hörer in Berlin kennen uns ja wahrscheinlich schon.
Ja, weil wir ja schon öfter Donnerstagabend unterwegs waren und ich habe auch mit dem Kollegen, den Leiter von Radio Okerwelle in Braunschweig gesprochen, mit Wolfram Bäse-Jöpkes, der zu mir auch gesagt hat, ja, wir duzen seit 1. Januar, beziehungsweise das hat auch seine Kollegin gesagt, den Osnabrück, die Simone Wölfel, und deswegen hängt dort im Studio auch ein Riesenplakat an der Wand, Duzi, D-U-Z-I, also duze alle. Und deswegen duzen wir jetzt auch, weil was bringt das, dieses Gesieze, wenn auf der Welt ja überall die Feuer brennen, die Feuer lodern, und wir müssen uns jetzt hier ein bisschen gucken, dass wir wenigstens ein bisschen gute Taten stiften können in dem Bereich, in dem wir was bewegen können. Wolfgang Ressmann, erstmal die Einstiegsfrage. In Berlin hat es vorher gedonnert, geblitzt. Ich habe mich hier auf einer Brücke, weil die total unter Wasser war, am Geländer gehangelt, damit ich jetzt hier keine nassen Schuhe im Studio habe, was mir auch gelungen ist. Wie ist das Wetter in Kalamata in Griechenland?
Also ein Satz genügt. Ich habe mir heute Sonnencreme kaufen müssen. Wir haben herrliches Wetter, fast ganz blauer Himmel. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Und die Temperaturen sind noch so, dass man gut arbeiten kann und nicht wie im griechischen Sommer schwitzen muss. Nein, also das Wetter ist hervorragend und schafft auch die Basis für ein klasse Miteinander hier vor Ort.
War der Flug direkt von Stuttgart nach Kalamata?
Oh, da hatten wir einiges an Problemen. Die Kollegen von Verdi hatten ja gestreikt am vergangenen Montag. Wir wollten am Sonntag von München losfliegen. Das hat natürlich nicht geklappt. So mussten wir dann umbuchen und sind am Sonntag von Stuttgart aus losgeflogen. Aber sind dann allerdings auch hier gut angekommen. Und ich glaube, der Streik von Verdi und den anderen Transporter bei der Gewerkschaften war so nötig, und da ist es natürlich klar, dass man solche kleinen Unannehmlichkeiten gerne in Kauf nimmt, weil da geht es ja wirklich um was Größeres. Und es ging ja auch um was Größeres bei dem Streik am vergangenen Montag.
Ja, das sind individuelle Einschränkungen, aber manchmal ist eben Streik fällig. Es hat ja wirklich auch, ich sag mal, es sind so an der Macht oder in entscheidenden Positionen schon so manche Spezialisten, denen man manchmal ja das Stoppschild deutlicher, als es geht, vor Augen führen muss, und dann ist ein Streik das angebrachte Mittel. Dann vielleicht, weil wir gerade bei der Politik sind, vielleicht noch eine Frage, weil ich mich auch ein bisschen mit Auswirkungen von Merkels Griechenland-Politik beschäftigt habe. Wie ist denn das? Ist Kalamata jetzt wieder mit dem Zug angebunden oder ist das jetzt immer noch auf Eis gelegt?
Also von Zug habe ich hier nichts gesehen, bis auf ein Eisenbahnmuseum, wo alte Eisenbahnen und alte Loks in einem Park stehen. Also wir sind mit dem Bus dann von Athen nach Kalamata, eine wunderschöne Fahrt, gekommen. Mit dem Zug wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen, da möchte ich mich nicht festlegen, weil das stand nie zur Debatte, ist dann immer der Bus zur Debatte.
Es gab
und der fuhr auch.
Ja, Herr Ressmann, es gab früher, denn ich war Ich war im Dezember auf Erkundung in Athen. Es gab früher den Peloponnes-Express bis 2005. Das war ein Meterspur-Express, der fuhr von Athen nach Kalamata. Es war dann aber so, man hat dann, ja, also in der Zeit 2008 bis 2009 hat man umfangreiche Modernisierungsarbeiten unternommen, hat auch richtig moderne Züge Richtung Kalamata auf der Peloponnes geschickt. Das fiel aber dann der deutschen Bürgschaftspolitik beziehungsweise mit dem Kredit dann zum Opfer, dass man in Griechenland alles den Wirtschaftlichkeitszwängen unterworfen hat. Und dann hat man festgestellt, dass dieser Zug, obwohl er jetzt so modern saniert wurde, nicht mehr praktisch wirtschaftlich ist. So ist das. Aber wir möchten jetzt endlich auf das Projekt zu sprechen kommen. Herr Ressmann, vielleicht können Sie es in 3-4 Sätzen, bevor wir hier das nächste Lied hören, auf den Punkt bringen. Worum geht es bei Ihrem aktuellen Projekt Media Dialog?
Ja, das ist ein Erasmus Plus Projekt unter dem Titel Trust and Truth und behandelt Media Literacy, also Medienpädagogik in digitalen Zeiten und vor allen Dingen nach der Pandemie. Wir wollen eine Bestandsaufnahme von dem machen, was wir in der Pandemie gelernt haben, im Umgang mit elektronischen Medien, aber auch als Ergebnis des Projektes soll im nächsten Jahr dann eine Web-App, eine Webseite und ein Kompendium entstehen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendmedienarbeit sozusagen Leitfaden an die Hand zu geben für Projekte. Das reicht vom Zoom-Interview, wie mache ich das richtig, bis zu Fragen, welche Rechte muss ich beachten, bis zu den ganzen Fragen, wie gehe ich mit Cybermobbing und wie gehe ich mit Phishing und so weiter um. Also ein breites Spektrum, aber auch mit 6 Organisationen aus 6 Ländern, und das stemmen wir gerade, und die Entwicklung macht zur Halbzeit richtig Spaß.
Wo sind die her, 6 Länder?
Wir sind, das sind medienpädagogische Einrichtungen aus hier Kalamata vor Ort in Griechenland, aus Italien in Trani, in Apulien, in Spanien, in Estland und in Frankreich und in Deutschland. In Deutschland ist auch noch mit dabei, da kommt Use for Media ursprünglich auch her, von Benoraus in Münster und ja, und ich habe einen Auszubildenden von OKTV Ludwigshafen dabei, der Samuel, der dreht hier und macht Social Media Work. Und die Beiträge, die Samuel dreht, auch über das Projekt, laufen dann auch in deutschen Bürgermedien.
Ich habe, wie gesagt, einen Telefonstudio-Gast bei mir in der Leitung. Es ist der Dr. Wolfgang Ressmann von einem Projekt von Use for Media, einem Verein, der in 32 Ländern tätig ist, und momentan sind Sie bei einem Projekt in Kalamata in Griechenland. Ich durfte auch gerade von Samuel Debus die gedrehte Filmszene auf Social Media sehen gestern. Eindrucksvolle Bilder, die die ganze Dynamik vermitteln. Es steht dann auch Trust in Truth, und wie ich Wolfgang eben verstanden habe, es geht vor allem darum zu reflektieren, was haben wir gelernt über unseren Umgang mit den immer wichtiger werdenden Informationsmedien, Social Media, Internet etc. Und dann vor allem auch, ja, was haben wir gelernt, aber wie übertragen wir das auch auf andere? Wie können wir anderen auch pädagogische Ansätze in diesem Bereich vermitteln, und wie können wir andere begleiten und anleiten im Umgang mit sozialen Medien und Informationsmedien generell. Wolfgang, habe ich das jetzt so richtig ausgedrückt?
Ja, durchaus. Auch gerade aber in dem Sinne, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass natürlich von Social Media und dem, was Internetkommunikation, was man so bezeichnet, ja natürlich große Gefahren ausgehen. Der gesamte Bereich Fake News, das, was wir als Shitstorms erleben im Internet, das, was wir an Cybermobbing erleben, das, was die Meinungsmache, auch rechte Gruppierungen mit dem Netz umgehen, zeigt auch, dass der Umgang gelernt werden muss, dass wir allen Nutzerinnen und Nutzern, aber insbesondere den Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern, wenn ich das so sagen kann, also unseren Kindern und Jugendlichen beibringen müssen, wie erkennen sie Fake News, auf welche Vorteilstrukturen, die sie auch in Medien bekommen, wenn sie Bilder sehen, müssen sie vorbereitet werden. Also dass nicht alles, was man sieht, auch so sein muss, sondern ein zweiter Blick erforderlich ist. Also ein kritischer Umgang mit Medien, auch mit den medialen Inhalten, im Social-Media-Bereich, aber auch bei der Internetrecherche, dass man nicht alles glauben darf und auch nicht alles glauben muss, was im Internet steht, sondern dort auch eigentlich journalistische Kriterien erforderlich sind, die mehrere verschiedene Quellen suchen, sich umfassend über ein Thema informieren und nicht einfach mit Copy und Paste auch geistig sozusagen irgendwelche Sätze aus dem Netz zu übernehmen. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe und ich glaube für unsere Demokratie wichtig, weil wir brauchen aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger in jedes Alters.
Besser könnte man es nicht ausdrücken und gerade was du hier beschreibst, ich hatte am Montag ja ein Telefongespräch, ich sage das jetzt mal so, mit der einer langjährigen Mitarbeiterin beziehungsweise auch mittlerweile auch Liierte eines Direktors einer Landesmedienanstalt, die ja die Medienaufsicht in deutschen Bundesländern über Medienangebote wahrnimmt. Und ich habe dann mal rückblickend auf mein Studium und auf Gespräche mit Professoren sie gefragt, wie ist es eigentlich, schreibt ihr eigentlich noch irgendwelche Medieninhaltsanalysen aus, wo man irgendwie kodiert, wie oft im Fernsehen irgendwie ein Wort oder so gesagt wird, hat sie gesagt, nee, also mittlerweile, dass die Landesmedienanstalten haben auch erkannt, also mittlerweile Big Brother wäre jetzt 20 Jahre nach dem erstmaligen Ausstrahlen, das wäre kein Aufreger mehr, wir haben wirklich, wirkliche Gefahren im Bereich, was du gerade ansprichst, Fake News und Hate Speech und das ist eine tägliche Bedrohung und das muss man auch so ausdrücken und deswegen müssen gerade auch Landesmedienanstalten oder auch praktisch andere Bildungseinrichtungen, ich habe ja schon erwähnt, der Kreis ist viel weiter, das geht jetzt auch zu, also ehemals, ich will jetzt nicht sagen normalen Jugendbildungseinrichtungen, aber auch eben ja traditionelle Jugendzentren oder Leute, die bisher mit Medien nicht so viel am Hut haben, die haben jetzt auch gesagt, also wirklich Leute bei Jugendlichen und vor allem bei Jugend, das ist Teil des Lebens, die hängen ständig am Handy oder so und das braucht eine Begleitung, da müssen wir Medien pädagogische Angebote schaffen. Deshalb ist natürlich jetzt für mich essentiell und wichtig zu hören, was habt ihr denn heute und diese Woche bereits diskutiert? In welche Richtung geht denn sowas, also solche Ansätze?
Also ich erwähnte ja eingangs, es soll eine Web-App-Kompendium und eine Seite rauskommen mit konkreten Tipps für Schulungswochenenden, wo man sagen kann, die und die, das ziehe ich mir raus aus diesem Kompendium und setze es um in einer Schulung, die einen halben Tag dauern kann, die aber auch zwei, drei Tage oder gar eine Woche dauern kann, um eben Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene im außerschulischen Bereich fit zu machen in der Benutzung von Medien, um sie vielleicht auch, und das ist dann, glaube ich, auch ein entscheidender Übergang, fit zu machen, um zum Beispiel Bürgermedien zu nutzen und um selbst, so wie du das jetzt ja auch in Berlin machst, Radiosendungen oder auch Fernsehsendungen in den Bürgermedien zu produzieren. Dafür ist auch nicht nur die technische Grundlage erforderlich, das technische Wissen natürlich, aber vor allen Dingen auch die Vorgehensweise und das Erkennen auch von Fallen bei der Produktion eigener Medieninhalte, auf was man dort achten muss. Also da hängt Medienpädagogik sehr eng auch mit Bürgermedien zusammen und das ist auch eine hervorragende Ergänzung, auch in der Funktionsweise von Bürgermedien, auch auf medienpädagogischer Grundlage aufbauen zu können.
Da zum Thema Bürgermedien habe ich dann gleich nach dem nächsten Song dann nochmal eine Frage, wie das speziell für uns, für Bürgermedien, die wir ja praktisch, ich sage nicht par excellence, aber denen das Thema praktisch in die DNA seit über 20 Jahren eingeschrieben ist. Was ihr jetzt in Kalamata macht, das ist ein internationaler Workshop praktisch, das kann man da sagen, das ist Training the Teacher auf Master-Level und dann geht's auf Training the Teacher praktisch auf in den kleineren Ebenen und letztlich dann wieder die Teacher, die denn dort geteacht werden, die wenden dann die Konzepte an. Ist es so gedacht?
Also es sind hier die Multiplikatoren, die im Wesentlichen ausgebildet werden. Es sind allerdings auch aus den einzelnen Medieninitiativen, aus den genannten Ländern sozusagen auch Einsteigerinnen und Einsteiger. Wir sind ein Team hier von knapp 20 Leuten dabei, weil wir eben auch diese Vorschläge und diese Projektvorschläge testen funktioniert das? Ist es interessant? Wo muss man noch nachbessern? Wie gesagt, das Projekt läuft noch ein Jahr. Und das ist also eine bunte Mischung von sehr erfahrenen Medienleuten und Nachwuchskräften. Und genau das macht es aus. Es sind sehr viele junge Leute dabei, von Anfang 20 bis auch zu meinem Alter, das etwas fortgeschrittener ist.
Also sprich,
und das alles zusammen führt dazu, dass man das Wissen von allen Initiativen bündeln kann, um es eben auch weiterzugeben, um es eben als Kompendium, als Nährstoffe weiterzugeben an tätige Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der aktiven Medienpädagogik und Medienvermittlung arbeiten, in den Jugendeinrichtungen, im Bereich außerschulischer Medienarbeit.
In dem Rahmen dieses laufenden Projektes ist dann praktisch eine Evaluation nochmal geplant nächstes Jahr, oder wo man sich dann nochmal trifft und dann erste Projektkonzepte, die dann zur Anwendung gekommen sind, bilanziert, oder?
Wie? Ja, also es geht jetzt weiter. Also wir haben ja angefangen in Córdoba, in Spanien, waren dann in Trami, schalten uns zwischendrin auch nochmal online, logischerweise zusammen, sind jetzt diese Trainingswoche in Kalamata, dann werden wir noch in Münster sein, in Nizza als Abschluss und als weiteren Abschluss im Vortraining sozusagen in Tallinn. Also eine große Reise durch Europa, so wie das auch sein muss in einem von der Europäischen Union finanzierten Projekt.
Ja, die große Reise durch Europa, die klingt auch bei unserem nächsten Lied beziehungsweise bei den Reminiszenzen daran an. Und damit schlagen wir wieder die Brücke hier zu unserem internationalen, also europaweiten Projekt Youth for Media, das sich mit jungen Medienschaffenden und wie man Medienbildung für Jugendliche und junge Erwachsene gestaltet, auseinandersetzt. Und das zeigt auch Lucky Luke jetzt, der litauische Sänger, der hat auch angefangen so im Netz und konnte dann auch hochkommen durch die Medien. Das zeigt die immense Bedeutung, die dahinter steckt. Und deshalb, Wolfgang, wir haben gerade schon gesprochen, ich würde jetzt mit dir gerne nochmal das Augenmerk speziell auf uns richten, auf die Bürgermedien in Deutschland, die ja auch durchaus wir haben kürzlich gezählt, in Bremen mit Frank Harris, der 350 Sendungen Bremer Sport-TV produziert hat. Da haben wir abends wirklich nochmal gezählt, wie viele Bürgermedien gibt es denn. Also es gibt über 50 in Deutschland, also solche Einrichtungen, die sich speziell auch, wie du sagst, unter anderem mit Medienpädagogik und Medienbildung, also der außerschulischen Medienbildung, auseinandersetzen, beschäftigen. Deshalb möchte ich dich mal fragen, wie funktioniert dieses unter anderem mit Medienpädagogik und Medienbildung beschäftigen?
Also ich würde natürlich zunächst mal unterscheiden zwischen Bürgermedien und Medienpädagogik. Das sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Die Bürgermedien selbst haben die Aufgabe, als lokale, zugangsoffene Sender zu fungieren, um den Menschen in der Umgebung die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Themen aufzugreifen, zu bearbeiten und auch dann via Fernsehen oder auch Radio ihren Hörerinnen und Hörern in der Region zur Verfügung zu stellen. Also Rundfunk und Fernsehen, wo Sender und Empfänger sozusagen identisch sind, zugangsoffen und dann dazu sozusagen als Vorbereitung, als Ergänzung medienpädagogische Einrichtungen, die sich mit Medien, mit digitaler Technik, mit Medien beschäftigen, aber sich insbesondere auch damit beschäftigen, wie man mit Medien als Konsument umgeht. Weil das ist ja die Voraussetzung, um auch später, wenn man das dann möchte, eigene Medien zu produzieren. Wir dürfen nur nicht, und das scheint mir im Moment ein möglicher Trend zu sein, ich sage das mal vorsichtig, alles, was digital ist, mit Medien zu verwechseln. Also nicht jeder Prozess, der auf 1 und 0ern beruht, führt nun unmittelbar zu Massenmedien, zu Fernsehen, TV oder zu Internetsendungen, sondern das gilt es sorgsam zu trennen. In Berlin hätte jetzt zum Beispiel gerade, was ja sehr begrüßenswert ist, mit dem Tubo Center auch eine riesen Makerspace-Einrichtung, die Türen geöffnet, wo man Computer, Musik und machen kann, wo Schulklassen sich ausbilden können. Das mag dann durchaus Schnittmengen auch als Reservoir oder als dafür zu sein, um Nachwuchs für Bürgermedien zu schaffen. Allerdings nur eine Schnittmenge, während die Schnittmenge zur klassischen, ich sage das mal so, Medienpädagogik natürlich wesentlich größer, weil Medien Massenmedien näher ist.
Ja, richtig. Also
an einem Beispiel zu machen, wenn ich mir zu Hause einen Entwurf von einem Schmuckstück mache oder von einem, was ich gerne auf dem T-Shirt gedruckt haben möchte, und lerne dann, wie ich das digital da draufdrucken kann, ist doch die Entfernung zu dem zum Medienbereich sehr groß. Genauso wie bei der Schmuckstückerstellung. Und auch der 3D-Druck ist nun nicht unmittelbar mit der Nutzung von Bürgermedien verknüpft.
Richtigerweise sprichst du gerade auch wichtige Trend oder eine Auffassung von Leuten an. Ich hatte gestern gerade mit der Sozialpädagogin aus dem Märkischen Viertel ein Gespräch und die hatte gesagt, naja, so Bürgermedien, wie ist das? Es wäre ja cool, wenn man eine Medienproduktion hat, die danach verschiedene Seiten anschlussfähig ist. Da meinte sie jetzt nur einen technischen Prozess, dass du praktisch im Handy einen Film machst, den kannst du auf Social Media benutzen, den kannst du auf YouTube benutzen, auf der Internetseite oder dann auch auf TikTok oder auch auf dem normalen Fernsehsender in HD, ist ja alles nicht schlecht. Und dann geht so eine Diskussion dann weiter, dann hat man jetzt wild hin und her gewürfelte, zum Beispiel irgendwelche Begriffe wie ein Media Hub, wo ich mir ja nichts anderes vorstelle, als jetzt hier dieser viergliedrige USB-Hub, der hier im Studio vor mir auf dem Tisch steht. Also es geht doch eigentlich um viel mehr als nur um den technischen Prozess, oder wie muss ich das sehen?
Es ist vor allen Dingen ja in Ordnung, weil Media Hub klingt gut, Mediator klingt gut, Mediatoren klingen gut. Allerdings macht es aus meiner Sicht auch aus dem Interesse der Bürgermedien und auch für den Bundesverband Bürgermedien wenig Sinn, jetzt einen neuen Oberbegriff zu schaffen und auch Bürgermedien darunter zu stellen. Coca-Cola würde nie auf die Idee kommen, ihre eingeführte Marke plötzlich, erst kommt Nestle und unten drunter kommt Coca-Cola. Also das ist funktioniert nicht und ist auch, glaube ich, für die Zukunft von Bürgermedien nicht zielführend. Da müssen wir, glaube ich, mal auch innerhalb der Bürgermedienszene darüber diskutieren, wo nicht Grenzen gezogen werden, wie aber Kooperationsprojekte mehr oder weniger intensiv mit neuen Einrichtungen stattfinden können, wie zum Beispiel dem Tumor Center in Berlin. Demnächst soll es das auch in unmittelbare Nähe von Ludwigshafen, nämlich auf der anderen Rheinseite in Mannheim geben. Ich habe es selbst kennengelernt im Rahmen der internationalen Arbeit in Armenien, wo es das erste Tumor-Center gab und was sehr gut angenommen wurde und junge Leute für Computer, digitale Techniken interessiert, aber damit nicht automatisch Medienpädagogik oder auch Interesse an Massenmedien und da der Produktion eigener Medieninhalte nach sich zieht. Also da ist eine Trendschärfe, glaube ich, dringend nötig für die nächsten Jahre, gerade im Interesse auch der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines Systems der Bürgermedien, weil es dann nicht so weit kommen kann oder kommen soll, dass Gelder, die bislang einzig und allein in Bürgermedien und zur Unterstützung von Bürgermedien geflossen sind, dann vermehrt, ich übertreibe jetzt mal, überwiegend in 3D-Drucker investiert werden. Das macht sicherlich keinen Sinn. Da besteht erheblicher Diskussionsbedarf, auch gerade nach der Pandemie, auch gerade nach dem, was wir hier in Trastentums auch an Projekten bearbeiten, wo es zum Beispiel als darum geht, wie ich mit dem Handy auch filmen kann und wie ich das so machen kann, dass gute Produkte rauskommen, aber auch darauf hingewiesen wird, dass eben nicht jeder Handyfilm, den ich auf TikTok zum Beispiel zeigen kann und gleichzeitig geeignet ist, um ihn im Fernsehen zu zeigen. Auch da gibt es Unterschiede und da müssen wir differenzieren und die Bürgermedien für uns in den Mittelpunkt stellen und uns nicht unter Hubs und oder Toren und anderen Dingen verstecken.
Noch eine Rückfrage, dieses Tumor Center, das ist ja hier in Berlin auch in der Wilmersdorfer Straße gibt. Ich glaube, Sie hatten gemeint, das ist ein Sponsor oder ein begünstigender Günstling aus Jerewan, der das macht. Wie läuft das nochmal ab? Kann man da kommen einfach junge Menschen hin und finden dort eine super Atmosphäre vor, können sich dort mit Computern beschäftigen, aber es ist praktisch wie wenn man jetzt coole Stühle und einen Computer in einen Gaming-Raum reinstellt. Also es ist dort keine pädagogische Anleitung, oder?
Ja, doch, es gibt Anleitungen. Also das erste Tumorcenter wurde in Jerewan eröffnet von einem sehr reichen Libanesen, der besondere Beziehungen zu oder armenische Wurzeln hatte. Und das Konzept war dann in Armenien so erfolgreich, dass jetzt die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Deutschland, ein erstes Tumorcenter in Berlin und ein zweites dann in Mannheim finanzieren wird. Vorstellen muss man sich so, dass diese Zentren sehr, sehr gut ausgestattet sind mit Computern, mit Hardware und Software zum Beispiel zur Musikerstellung, zum Lernen, auch im Umgang mit 3D-Druck, mit all dem, was Makerspace heißt, als elektronischer Makerspace. Und man da auf ein breites Angebot stößt und auch auf ein Kursangebot stößt, wo diese Technologien vermittelt werden. Und alleine daraus ergibt sich, dass es tolle Einrichtungen in dem Bereich gibt und Bürgermedien dort sehen müssen, was es, wo gibt es Andockpunkte in diesen Bereichen. Aber das Ganze darf, auch wenn ich an die Landesmedienanstalten denke, aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass die Landesmedienanstalten jetzt versuchen, auch in diesen Bereichen, zum Beispiel mit diesen riesen Tumorcentern im Kleinen konkurrieren zu wollen. Das bringt uns nicht weiter, zumal wir ja sehr viele Makerspaces unter diesem Begriff fällt der Hand, auch Handwerk, was mit Elektronik umgeht, bis zur Autowerkstatt, in den Regionen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das wäre sehr gut, ein Kooperationskonzept zu entwickeln und sich weiterhin auf Medienpädagogik im geschilderten Bereich und die Förderung von Bürgermedien zu konzentrieren.
Herr Wolfgang Ressmann, du bist momentan jetzt in Kalamata und ihr seid auf dem Weg, zusammen mit internationalen Partnern aus sämtlichen EU-Ländern Konzepte zu erarbeiten für medienpädagogische Arbeit, für außerschulische Medienbildung. Ich möchte mich an der Stelle bedanken.
Okay, tschüss.